herzlich willkommen Ihnen allen hier bei der Sendereihe Katechismus. Es grüßt Sie Marion Kuhl. Schön, dass Sie mit dabei sind. Ein Gruß auch an alle, die uns jetzt über Satellit, Internet, Kabel in Europa hören. Laut einer Umfrage kam das Ergebnis auf, dass in Deutschland ungefähr 65% an einen Gott glauben. Es wurde dann noch eine Aufspaltung gemacht zwischen Westdeutschland und Ostdeutschland. Für 22% der Westdeutschen gibt es keinen Gott, während in Ostdeutschland 77% diese Meinung vertreten. 28% übrigens sind von der Existenz anderer überirdischer Wesen oder Mächte überzeugt, wie immer die dann auch aussehen mögen. Interessant ist auch bei einer Umfrage dann in Russland, dass knapp 17 Jahre nach dem Zusammenbruch des kommunistischen Regimes in Russland 87% der Bevölkerung erklären, sie glaubten an Gott. Eine ganze Menge, damit kann eigentlich nur noch Polen und Portugal mit 97% bzw. 90% mithalten. Also ganz erstaunliche Zahlen, die diese Statistik ist jetzt nicht die brandaktuellste, die ist von 2005, aber sie spiegelt etwas wider, das in unserem Land auch immer mehr um sich greift. Der Glaube an einen Gott oder eben, dass es ihn nicht mehr gibt. Heute geht es in der Senderei Katechismus im dritten Teil um dieses Problem des Atheismus. Und bei uns zu Gast ist Domherr Christoph Cassetti aus Chur in der Schweiz, der uns diese Stellen heute auslegen will. Grüß Gott, Herr Domherr.
Grüß Gott, Frau Kuhl.
Dann beginnen wir direkt mit der ersten Nummer. Liebe Zuhörer, wenn Sie mitlesen wollen, im Katechismus sind wir bei der Nummer 2123. Die Nummer 2123 im Katechismus der katholischen Kirche. Viele von unseren Zeitgenossen erkennen die innigste und lebenskräftige Verbindung mit Gott überhaupt nicht oder verwerfen sie ausdrücklich, sodass der Atheismus zu den ernstesten gleich haben was Gegebenheiten dieser Zeit zu rechnen ist.
Ja, dieses Zitat stammt aus der Konstitution über die Kirche in der Welt von heute, Gaudium et Spes, des Zweiten Vatikanischen Konzils. Vielleicht muss man jetzt 40 Jahre später noch eine Differenzierung einfügen, die vielleicht damals nicht so klar war. Es scheint, dass zwar es stimmt, dass viele unserer Zeitgenossen eben diese Gottleugnen, sagen wir jetzt einmal so, in dem Sinne atheistisch sind, und dennoch scheint es, dass der Mensch trotzdem in gewisser Hinsicht religiös bleibt. Also wahrscheinlich, es gibt Umfragen, die zeigen, dass man bei uns höhere Zahlen bekommt, wenn man nach der Religiosität fragt. Also dass doch die Menschen den Eindruck haben, es gibt irgendwie, ich sage jetzt einmal, eine höhere Macht oder so etwas, aber sie eher leugnen, wie es hier heißt, eben die innigste und lebenskräftige Verbindung mit Gott, also auf alle Fälle einen persönlichen Gott, zu dem man eine Beziehung haben kann. Da scheinen jetzt ihre Statistiken wohl zutreffend zu sein.
Der Begriff Atheismus kann sehr verschiedene Phänomene bezeichnen. Eine häufige Form ist der praktische Materialismus, der seine Bedürfnisse und Anliegen auf den Raum und die Zeit beschränkt. Der atheistische Humanismus ist der falschen Ansicht, dass der Mensch sich selbst Ziel und alleiniger Gestalter und Schöpfer seiner eigenen Geschichte sei. Eine weitere Form des heutigen Atheismus erwartet die Befreiung des Menschen durch eine wirtschaftliche und gesellschaftliche Befreiung. Dieser Befreiung steht, so behauptet er, die Religion ihrer Natur nach im Wege, insofern sie die Hoffnung des Menschen auf ein künftiges und trügerisches Leben richte und ihn dadurch vom Aufbau der irdischen Gesellschaft abschrecke.
Das ist auch wieder aus der gleichen Konstitution des Zweiten Vatikanischen Konzils. Ich würde sagen, der erste Typus oder das erste Phänomen ist eher gemünzt so auf die westlichen Länder, in denen wir leben, dieser praktische Materialismus. Das heißt, es geschieht weniger eine ausdrückliche Leugnung der Existenz Gottes, sondern vielmehr, das interessiert die Menschen einfach nicht. Die Frage, man lebt, als ob es Gott nicht gäbe, man lebt praktisch atheistisch, aber dahinter steckt keine eigene Weltanschauung, sondern man beschäftigt sich einfach mit den alltäglichen Dingen, mit dem Wohlstand, den man vermehren möchte, mit den irdischen Gütern, die man genießen möchte. Das bewegt sich so auf dieser Ebene. Und der zweite Teil dieser Nummer scheint mir eher eine Kritik eben am Marxismus zu sein. Wie gesagt, der Text des Konzils stammt noch aus der Zeit vor dem Fall der Mauer, vor dem Untergang des Sowjetreiches, also diese Weltanschauung, diese atheistische, die eben davon ausging, dass die Religion im Grunde genommen den Menschen auf ein zukünftiges Leben vertröstet und dadurch verhindert, dass die jetzigen Verhältnisse verbessert werden. Der also gesagt hat, man muss eben die wirtschaftliche, die gesellschaftliche Befreiung in die Wege leiten und dann kann man sozusagen das irdische Paradies selber schaffen. Also der Mensch, der unabhängig von Gott sein Leben in die Hand nehmen will und selber bestimmen will, wie er leben kann. Das scheint mir eben diese Ideologie, mindestens in der marxistischen Form, mindestens auf der politischen Ebene, scheint eher untergegangen zu sein. Aber in bestimmten Wissenschaften lebt er noch irgendwie weiter, so in der Form eben des atheistischen Humanismus, dass eben der Mensch selber bestimmen will, wie er lebt und was gut und schlecht ist und sich unfrei fühlt, wenn da ein Gott wäre, der ihm irgendwie in sein Leben hineinredet. Spannend waren ja die Zahlen, die Sie eingangs genannt haben, dass es eben dieser politische Atheismus in der Sowjetunion nicht geschafft hat, den einfachen Menschen den Glauben an Gott auszutreiben. Es zeigt sich hier doch, dass die russische einfache Bevölkerung sich den Glauben nicht ganz hat nehmen lassen durch dieses atheistische Regime.
Dann lesen wir weiter bei der Nummer 2125. Da der Atheismus die Existenz Gottes leugnet oder ablehnt, ist er eine Sünde gegen die Tugend der Gottesverehrung, wie es im Römerbrief heißt. Absichten und Umstände können die Verantwortlichkeit für dieses Vergehen stark einschränken. An der Entstehung und Verbreitung des Atheismus können die Gläubigen einen nicht geringen Anteil haben, insofern man sagen muss, dass sie durch Vernachlässigung der Glaubenserziehung, durch missverständliche Darstellung der Lehre oder auch durch die Mängel ihres religiösen, sittlichen und gesellschaftlichen Lebens das wahre Antlitz Gottes und der Religion eher verhüllen als offenbaren.
Das scheint mir eine ganz wichtige Nummer zu sein im Katechismus. Einerseits muss man sagen, eben der Atheismus ist Sünde, eine schwere Sünde, weil eben er ein Verstoß ist gegen die Pflicht, die der Mensch hat, Gott zu verehren. Aber dann kommt eben eine ganz wichtige Einschränkung mit dieser Formulierung: Absichten und Umstände können die Verantwortlichkeit für dieses Vergehen stark einschränken. Also wieder einmal, wie wir das schon früher hatten, objektiv ist es eine schwere Sünde, subjektiv kann die Verantwortlichkeit gemildert sein. Es kann der konkrete einzelne Mensch, der sagt, ich glaube nicht an Gott, dafür weniger verantwortlich sein, weil man ihm gar nie ein wirklich überzeugendes Bild von Gott gezeigt hat, beziehungsweise weil man ihm die Botschaft nicht authentisch verkündet hat von der Existenz Gottes. Und es werden hier verschiedene Möglichkeiten erwähnt. Also es kann sein, dass sogar, sagt der Katechismus mit Bezug auf das Konzil, dass sogar die Gläubigen mitschuldig sind am Atheismus ihrer ungläubigen Mitmenschen. Und zwar, indem sie es versäumt haben, eben den Glauben wirklich weiterzugeben, zum Beispiel in der Familie, oder aber, dass sie ein Gottesbild vermittelt hatten, das so abstoßend gewirkt hat, dass zum Beispiel die jungen Menschen diesen Gott so nicht annehmen konnten und vielleicht sogar mit einem gewissen Recht so nicht annehmen konnten, weil es ein Zerrbild Gottes war. Also wenn eben Gott nur als ein strafender Gott, extrem strafender Gott, verkündet wird, dann entspricht das auch nicht. Dann lehnen die Jungen dann nicht sozusagen Gott als solchen ab, sondern sie lehnen das falsche Gottesbild ab, das man ihnen vermittelt hat. Das ist schon auch zu bedenken.
Oft basiert der Atheismus auf einer falschen Auffassung von der menschlichen Autonomie, die so weit geht, dass sie jegliche Abhängigkeit von Gott leugnet. Es ist jedoch so, dass die Anerkennung Gottes der Würde des Menschen keineswegs widerstreitet, da diese Würde in Gott selbst gründet und vollendet wird. Die Kirche weiß, dass ihre Botschaft mit den verborgensten Wünschen des menschlichen Herzens übereinstimmt.
Hier spricht der Katechismus eben dieses Gefühl, dass eine Versuchung vor den Menschen ist, an, dass Gott irgendwie ein Konkurrent des Menschen ist. Man denkt sich Gott irgendwie doch auf der gleichen Ebene und dann ist Gott derjenige, der sozusagen meine Lebensentfaltung irgendwie behindert oder einschränkt. Aber dabei wird eben übersehen, dass wir so geschaffen sind, dass wir eigentlich den letzten Sinn unseres Lebens nur in der Beziehung mit Gott leben können und entdecken können. Aber das ist eben diese falsche Auffassung von der Unabhängigkeit des Menschen, sozusagen unabhängig von Gott sein zu wollen. Vielleicht die Urversuchung aus der Versuchungsgeschichte in der Genesis, dass der Teufel dem Menschen vorspiegelt, er werdet sein wie Gott, selber wie Gott zu sein, eben autonom sein, sich selber die Gesetze zu geben, die Regeln zu geben. Aber genau das widerspricht dem im Menschen vorhandenen Schöpfungsplan Gottes und da lebt er sozusagen gegen seine innerste Berufung und kann dann genauso nicht selig werden.
Dann kommen wir zum Agnostizismus, die Nummer 2127. Der Agnostizismus hat mehrere Formen. In manchen Fällen weigert sich der Agnostiker, Gott zu leugnen und postuliert sogar die Existenz eines transzendenten Wesens. Dieses könne sich aber nicht offenbaren und niemand könne etwas über es aussagen. In anderen Fällen nimmt der Agnostiker zur Existenz Gottes gar nicht Stellung, da es unmöglich sei, diese zu beweisen, ja auch nur zu bejahen oder zu leugnen.
Also der Atheist, der stellt die Behauptung auf, es gibt keinen Gott, Gott gibt es nicht. Und der Agnostiker sagt, das weiß ich nicht, darüber kann ich nichts sagen. Er kann sogar eben, wie es hier heißt, noch bejahen, es muss so etwas wie einen Gott geben, aber dieser Gott, denkt er sich so, dass der sich nicht offenbaren kann. Also letztlich kann ich nicht wissen, wie dieser Gott ist. Ich kann den vielleicht fordern in meinem Verstand, mit meinem Denken, es muss so etwas wie einen letzten Urheber geben, einen Gott geben, aber ich kann darüber nichts aussagen, denn dieses transzendente Wesen, dieser Gott, kann sich nicht offenbaren und deswegen kann ich auch nichts darüber aussagen. Also der Agnostiker redet nicht darüber, weil er sagt, man kann nicht vernünftig darüber reden.
Im Agnostizismus kann zuweilen ein gewisses Suchen nach Gott liegen. Er kann aber auch auf Gleichgültigkeit beruhen, auf einer Flucht vor der letzten Daseinsfrage und einer Trägheit des Gewissens. Allzu oft kommt der Agnostizismus dem praktischen Atheismus gleich.
Hier wird überlegt, woher kann das kommen, dieser Agnostizismus, also dass man nichts sagen kann, will über Gott. Die positivere Variante ist jemand irgendwie auf der Suche, aber er hat eben die Antwort noch nicht gefunden. Und die negativere Variante, es ist dem Menschen halt gleich, es würde in seinem Leben sich nichts ändern, wenn es da einen Gott gäbe. Und dann ist es eben mehr oder weniger das Gleiche wie der praktische Atheismus, von dem wir vorhin gesprochen haben, der halt auch sich um das Näherliegende kümmert oder was ihm näherliegend zu sein scheint. Also seine alltäglichen Sorgen und Nöte sind im Vordergrund, seine Bedürfnisse. Die Frage nach Gott bleibt ausgeblendet.
Sie sind eingeladen zur Sendung Katechismus heute mit Domherr Christoph Cassetti aus Chur in der Schweiz. Wenn Sie mitlesen wollen, wir sind jetzt bei der Nummer 2129. Du sollst dir kein Gottesbildnis machen. Die göttliche Weisung untersagt jede von Menschenhand angefertigte Darstellung Gottes. Das Buch Deuteronomium erklärt, eine Gestalt habt ihr an dem Tag, als der Herr am Horeb mitten aus dem Feuer zu euch sprach, nicht gesehen. Lauft nicht in euer Verderben und macht euch kein Gottesbildnis, das irgendetwas darstellt. Der absolut transzendente Gott hat sich Israel geoffenbart. Er ist alles, aber gleichzeitig ist er doch größer als all seine Werke. Er ist der Urheber der Schönheit.
Diese Bibelstellen begründen eben dieses Verbot, im Alten Testament von Gott ein Bildnis zu machen. Gott wird als reiner Geist gedacht und man will mit diesem Bilderverbot sich völlig abgrenzen gegen die alle denkbaren Kulte mit Götterbildern. Das ist der Hintergrund dieses Verbotes.
Doch schon im Alten Testament hat Gott die Anfertigung von Bildern angeordnet oder erlaubt, die sinnbildlich auf das Heil durch das Fleisch gewordene Wort hinweisen sollten, beispielsweise die eherne Schlange, die Bundeslade und die Cherubim.
Also man sieht eben, dass dieses Bilderverbot doch kein absolutes war, sondern dass es im Alten Testament schon eben so symbolische Darstellungen gegeben hat, die eben im Grunde genommen Hinweise auf Gott waren. Eben zum Beispiel diese Schlange, die in der Wüste, die eherne Schlange, die Mose aufrichten musste. Und wer dann diese Schlange angeblickt hat, blieb am Leben bei dieser Plage, die damals gewesen ist. Oder dass eben die Bundeslade, also der Behälter für die Tafeln der Gebote, der 10 Gebote, diese Steintafeln, die Bundeslade war sozusagen ein Sinnbild der Gegenwart Gottes. Oder eben die Cherubim, also diese Engel, Darstellungen, die eben auch ein Hinweis auf Gott, als einen Hinweis auf Gott verstanden wurden. Aber eben wichtig ist schon der Hinweis da in der zweiten Zeile, sinnbildlich auf das Heil durch das Fleisch gewordene Wort hinweisen. Also mit der Menschwerdung Gottes hat sich die Situation geändert. Das werden wir dann gleich im Folgenden noch besser verstehen.
Unter Berufung auf das Mysterium des fleischgewordenen Wortes hat das 7. Ökumenische Konzil in Nicea im Jahr 787 die Verehrung der Ikonen, die Christus oder auch die Gottesmutter, Engel und Heilige darstellen, gegen die Ikonoklasten verteidigt. Durch seine Menschwerdung hat der Sohn Gottes eine neue Bilderökonomie eröffnet.
Was hier in wenigen Zeilen zusammengefasst wird, war eine gewaltige Auseinandersetzung, die die Kirche eben hauptsächlich im Osten erschüttert hat, nämlich es entstand ein riesiger Streit darüber, ob es eben erlaubt sei, Bilder zu machen von Christus, der Gottesmutter, den Engeln und den Heiligen. Und da gab es eben eine Gruppe, die das mit Bezug auf dieses Bilderverbot in den 10 Geboten abgelehnt hat und eben ganz militant diese Ikonen, um die es da ging, diese religiösen Bilder bekämpft hat. Und es bedurfte eines ökumenischen Konzils eben in Nicea im Jahre 787, um diese Frage zu klären. Und an diesem Konzil hat die Kirche die Antwort gefunden: Nachdem Gott in Jesus Christus Mensch geworden ist und eben Christus eine menschliche Gestalt angenommen hat, ist es möglich geworden, ihn abzubilden. Wohl wissend, dass man nur seine Menschheit und nicht seine Gottheit natürlich abbilden kann. Und dann im Zuge davon, wenn man eben Christus abbilden kann, dann kann man auch die Heiligen abbilden, die Gottesmutter, weil in diesen Gestalten eben auch Christus gegenwärtig ist mit seiner Gnade. Er ist es, der diese Menschen verehrungswürdig gemacht hat, durch die Gnade. Alles, was wir sind, sind wir durch die Gnade Gottes. Und deswegen ist es möglich, eben solche Bilder, die dann verehrt werden, zu malen. Diese Auseinandersetzung flackerte dann noch einmal auf, auch in der Zeit der Reformation. Jedenfalls in gewissen Gegenden hat man eben vielleicht als Gegenreaktion auf einen übertriebenen Kult der Heiligen hat man dann alle Bilder von Heiligen, Statuen aus den Kirchen hinausgeworfen. Es gab einen gewaltigen Bildersturm. Und sagen wir so mindestens, also im Unterschied zu Norddeutschland, im Bereich, wo die lutherische Richtung dominiert hat, dort ist das nicht geschehen, aber zum Beispiel in reformierten Kirchen in der Schweiz, die sind teilweise völlig kahl, da findet man keine einzige bildliche Darstellung, höchstens Bibelverse an die Wand gemalt oder allenfalls irgendwie Symbole. Ein Kreuz, aber ohne Korpus dann. Und natürlich damals auch mit Bezug einerseits auf das Bilderverbot im Alten Testament, andererseits darauf, dass man eben die Verehrung der Heiligen abgelehnt hat.
Die christliche Bilderverehrung widerspricht nicht dem ersten Gebot, das Götzenbilder verbietet. Denn die Ehre, die wir einem Bild erweisen, geht über auf das Urbild, so sagt Basilius. Und wer das Bild verehrt, verehrt in ihm die Person des darin Abgebildeten. Die Ehre, die wir den heiligen Bildern erweisen, ist eine ehrfürchtige Verehrung, keine Anbetung. Diese steht allein Gott zu. Der heilige Thomas von Aquin schreibt: Die Gottesverehrung wird nicht den Bildern als Ding zuteil, sondern nur insofern sie Bilder sind, die zum Mensch gewordenen Gott führen. Die Bewegung, die sich auf das Bild als Bild richtet, bleibt nicht in diesem stehen, sondern strebt zu dem, dessen Bild es ist.
Also zwei Dinge sind hier zu beachten. Auf der einen Seite eben die Verehrung, die man dem Bild entgegenbringt, richtet sich eigentlich nicht auf das Bild selber, sondern auf die Personen, die auf diesen Bildern dargestellt werden. Das ist einmal das eine. Und zum anderen, es ist eben nicht eine Anbetung, sondern eine Verehrung. Das ist ja immer wieder ein Vorurteil, gegen das wir Katholiken uns wehren müssen, dass gesagt wird, ihr betet die Mutter Gottes an, ihr betet den heiligen Antonius an. Nein, das tun wir nicht, sondern wir beten allein Gott an, allerdings als den Dreifaltigen, Dreieinen, aber wir verehren diese Menschen, Geschöpfe, in denen Gott Großes gewirkt hat, so wie wir im Magnificat singen, von der Mutter Gottes Großes hat der Mächtige an mir getan. Also wir verehren diese Menschen, weil Gott Großes an ihnen getan hat und weil sie das haben mit sich machen lassen, weil sie sich Gott zur Verfügung gestellt haben, sodass er eben Großes an ihnen tun konnte.
Wir kommen zu den Kurztexten, die dieses Kapitel noch einmal zusammenfassen. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit ganzem Herzen, mit ganzer Seele und mit ganzer Kraft. Das erste Gebot fordert den Menschen auf, an Gott zu glauben, auf ihn zu hoffen und ihn über alles zu lieben. Vor dem Herrn, deinem Gott, sollst du dich niederwerfen und ihm allein dienen, heißt es im Matthäusevangelium. Gott anbeten, zu ihm beten, ihm die gebührende Verehrung erweisen und die ihm gemachten Versprechen und Gelübde erfüllen, sind Akte der Tugend der Gottesverehrung, ein Befolgen des ersten Gebotes. Die Pflicht, Gott echte Verehrung zu erweisen, betrifft den Menschen als Einzelwesen und als gesellschaftliches Wesen. Der Mensch soll die Religion privat und öffentlich in Freiheit bekennen können. Der Aberglaube ist ein Abweichen von der Verehrung, die wir dem wahren Gott schulden. Er zeigt sich in Götzendienst sowie in verschiedenen Formen der Wahrsagerei und Magie. Gott in Worten oder Taten auf die Probe zu stellen, das Sakrileg und die Simonie, sind durch das erste Gebot verbotene Sünden gegen die Gottesverehrung. Da der Atheismus die Existenz Gottes leugnet oder ablehnt, ist er eine Sünde gegen das erste Gebot. Die Verehrung heiliger Bilder gründet auf dem Mysterium der Inkarnation des Wortes Gottes. Sie widerspricht dem ersten Gebot nicht.
Ja, hier in diesen Kurztexten wird das noch einmal zusammengefasst, was wir die letzten Male behandelt haben. Eben dieses erste Gebot, das den Menschen verpflichtet, Gott als den anzuerkennen, der er ist, ihn anzubeten, ihn zu lieben, auf ihn zu hoffen, an ihn zu glauben. Das wäre die positive Formulierung, was das beinhaltet, dieses erste Gebot. Und dann eingeschoben die Frage eben der Religionsfreiheit. Also das ist etwas ganz Wichtiges dann für die gesellschaftliche Ordnung, dass der Einzelne, aber auch der Einzelne mit Gleichgesinnten zusammen die Möglichkeit bekommt, eben diesen Glauben zu praktizieren. Und dann kommen, das ist ein bisschen typisch für den Katechismus, dass eigentlich bei der Behandlung der Gebote immer zuerst auch das Positive sagt, den positiven Inhalt dieser Gebote, und dann erst sagt im zweiten Ansatz, was denn die Verstöße gegen dieses Gebot sind, und dass die Verstöße eben gegen dieses erste Gebot der Du sollst den Herrn, deinen Gott, anbeten, ihm dienen und ihm allein zu dienen, eben, das sind dann der Aberglaube im Sinne von Abweichung, man könnte sagen, eine ungeordnete Gottesverehrung, ein Mangel an der wahren Gottesverehrung, eben im Grunde genommen als Götzendienst beziehungsweise als Formen der Wahrsagerei und Magie. Und dann kommen noch diese speziellen Sünden, eben Gott auf die Probe stellen, das Sakrileg, also das war der Missbrauch vom Heiligen, und die Simonie, das Verkaufen oder Handeln mit Gnaden, könnte man sagen. Das ist eine Sünde gegen dieses erste Gebot. Und heute haben wir jetzt noch vom Atheismus gesprochen, auch in der Variante des Agnostizismus, aber den man irgendwie auch als eine Form von Atheismus ansehen kann. Und zum Schluss dann eben dieser nicht ganz unwichtige Punkt, weil wir Menschen eben Augenwesen sind und Bilder haben eine starke Wirkung auf uns, und die Menschen haben das Bedürfnis zum Anschauen, und gute religiöse Bilder können ja auch eine Hilfe sein dann zur Entfaltung von Glaube, Hoffnung und Liebe, und dass das eben nicht verboten ist durch dieses Gebot, du sollst dir kein Gottesbildnis machen. Verboten ist nur, dass wir uns eben Bilder machen, um sozusagen dann das Bild als Götzen zu betrachten und nicht zu sehen, dass es um die Realität geht, welche im Bild dargestellt wird.
Wir sind in der Sendereihe Katechismus, geht heute um das erste Gebot. Unser Schwerpunkt lag heute auf dem Atheismus, Agnostizismus und dann auch auf die Darstellung von Bildern im religiösen Bereich. Unser Gast heute, Domherr Christoph Cassetti aus Chur in der Schweiz. Die erste Anruferin ist Frau Anna aus Stuttgart. Grüß Gott.
Grüß Gott. Ich wollte eine Reflexion dazu beibringen. Ich denke, was betrifft, man soll sich keine Bilder von Gott machen. Das soll man nicht so genau nehmen, da soll man keine Bilder malen. Ich denke, es geht mehr um unser Bewusstsein. Und von meiner Lebenserfahrung weiß ich schon, dass das der erste Grund, warum so viele Menschen den Glauben verlieren. Darum, sie machen die falsche Vorstellung von Gott. Und das ist der Grund, warum sie können solche Gott nicht anerkennen. Also ich denke, das geht nicht bloß um Bild, plus mehr um unser Bewusstsein. Mhm. Danke, das wollte ich bloß
sagen. Ja, danke für den Anruf.
Danke.
Auf Wiederhören.
Auf Wiederhören.
Herr Domherr, möchten Sie noch was dazu sagen?
Ja, das ist natürlich richtig. Das ist eigentlich die falschen Vorstellungen, die wir uns von Gott machen. Das ist ja angesprochen gewesen in der Nummer 2125, wo es um die Gründe für den Atheismus geht und wo es eben tatsächlich dann gesagt wird, dass es eben die Gläubigen einen nicht geringen Anteil haben, indem missverständliche Darstellungen oder Lehren von Gott eben verbreitet werden. Dass eben tatsächlich man sich ein eigenes Gottesbild zusammenbastelt und das ist dann vielleicht ein einseitiges Gottesbild vermittelt wird, und das hindert dann eigentlich die Entdeckung des Glaubens. Aber auf der anderen Seite war es eben schon in der Kirchengeschichte ein ganz heißes Thema, die Frage, ob es berechtigt ist, eben auch bildliche Darstellungen zu machen, also Statuen und Bilder, hauptsächlich eben bei diesem Ikonoklastenstreit ging es eben darum, ob es erlaubt ist, Ikonen zu verehren, Ikonen zu malen, wie sie in der Ostkirche gebräuchlich sind. Und das war natürlich wenn man weiß und sieht, was für eine Bedeutung Ikonen für die Christen des Ostens haben, war das eine ganz, ganz wichtige Frage. Und der tiefste Grund dafür eben, dass die Kirche entschieden hat in Nicäa, es ist erlaubt, Ikonen zu malen und zu verehren, das ist eben, weil Gott Mensch geworden ist. Und wer mich sieht, sieht den Vater. Und also es gibt eine Abbildhaftigkeit in Christus in Bezug auf den Vater, und von dieser Menschwerdung her, von dieser Inkarnation her, hat man sich berechtigt gefühlt, eben bildliche Darstellungen oder Ikonen dann zu malen und zu verehren.
Wir haben einen weiteren Hörer aus Darmstadt, Herr Hofmeister, grüß Gott. Guten Tag.
Ja, schönen guten Tag. Ja, der liebe Gott ist ja in der Ewigkeit, ja? Und in Ewigkeit gibt es ja keine Zeit und keinen Raum und keine Materie und so weiter. Und wir können als Menschen, die wir alle als im Raum und Zeit sind, wir können nicht sagen, wie in Ewigkeit das sieht. Also mhm. das geht nicht mit Raum und Zeit.
Mhm. Und jetzt möchten Sie wissen, wie das zusammengeht, dann trotzdem irgendwelche Bilder zu machen, oder wie?
Ja, man kann kein Bild mehr machen ohne Raum und so weiter.
Mhm.
Und in Ewigkeit gibt es keinen Raum und keine Zeit. Und
ja.
Bilder gibt es ja nur in da, wo Raum und Zeit ist.
Ja, das ist natürlich die eine Seite. Auf der anderen Seite leben wir jetzt in Raum und Zeit und wir können überhaupt nur auch über Gott nachdenken und reden. Schon das Sprechen über Gott ist automatisch verknüpft mit räumlichen und zeitlichen Vorstellungen. Wir können gar nicht anders, weil wir eben Geschöpfe sind. Wir können immer nur auf geschöpfliche Weise über Gott sprechen und uns auch Gott vorstellen. Und wir müssen dann immer dazu sagen, dass Gott in Wirklichkeit alle unsere Vorstellungen übersteigt und letztlich dann auch wieder unfassbar ist. Aber um Gott zu verehren, wenn wir nicht einfach schweigen wollen und wir wollen ja Gott Lob preisen und ihn anbeten und ihm danken. Also wir brauchen dann wieder Sprache und wir brauchen dann wieder sinnliche Vorstellungen und damit sind wir schon wieder im räumlich-zeitlichen. Und man darf immerhin auch daran denken, also wenn wir glauben, dass Jesus leiblich in den Himmel aufgefahren ist und wenn wir von der Mutter Gottes glauben, dass sie mit Leib und Seele in den Himmel aufgenommen worden ist und wenn wir aus der Heiligen Schrift nehmen, dass wir sozusagen auf dem Weg sind oder dass am Ende der Zeit ein neuer Himmel und eine neue Erde entstehen, dann sind das auch wieder Vorstellungen, die irgendwie mit Raum und Zeit zu tun haben. Aber im Grunde genommen ist unser Glaube da in den Formulierungen sehr vorsichtig und wir können es uns so genau nicht vorstellen, das ist schon klar. Und trotzdem kommen wir nicht ganz aus ohne Vorstellungen, ob die nun in Gedanken sind oder ob die eben dann auch bildlich sind. Und ich würde eben sagen, dass die Tatsache, dass eben Gott Mensch geworden ist, das heißt, er in Jesus Christus ist er eben als Mensch gewordener Sohn Gottes, ist er darstellbar geworden, ebenso wie das die Überlieferung macht, sei es in den östlichen Ikonen oder in den westlichen Altarbildern, zum Beispiel halt die Mutter Gottes mit dem Jesuskind auf dem Schoß, die uns nun dieses göttliche Kind zeigt. Das erinnert uns eben an das Geschehen der Menschwerdung Gottes, das wir an Weihnachten feiern und gleichzeitig wissen wir, das ist ein Bild, aber in diesem Bild ist eben das Abgebildete auf geheimnisvolle Weise irgendwie gegenwärtig, mindestens in den Gnadenbildern. Von den Gnadenbildern glauben wir das und die östlichen Christen glauben das von ihren Ikonen eigentlich auch.
Dankeschön, Herr Hofmeister.
Ja, aber das sind nur menschliche Bilder und in der Ewigkeit gibt es keine menschlichen Bilder.
Dann lassen wir uns.
In der Ewigkeit ist der liebe Gott und da steht auch in der Bibel.
Mhm, dann lassen wir uns überraschen von der Schönheit Gottes, die dann alles übertreffen wird, was wir mit unseren armseligen Bildern wahrscheinlich darstellen. Oder, Herr Domer?
Genau, ja.
Gut, danke, Herr Hofmeister. Wir haben noch jemanden in der Leitung. Danke, dass Sie sich eingebracht haben. Alles Gute nach Darmstadt. Können Sie sich kurz vorstellen? Grüß Gott, wir haben noch einen.
Grüß Gott, bin ich Frau Maric aus München.
Grüß
ich
Gott.
Höre gerade zu Ihrer
Sendung Katechismus.
Sendung, genau. Mhm. Und das möchte ich auch noch was sagen. Also die Bilder sind auch viele entstanden durch den Visionen von jenigen Menschen, wo sie was gesehen haben, sagen wir Heiliger Geist, haben sie auch aus Taube gesehen.
Das ist ja
und durch
ein biblisches
den denke ich, dass die auch meine Meinung auch nicht falsch ist, dass wir Bilder haben. Und so eine Mutter Gottes hat auch am Erde gelebt. Mhm. Und Jesus genauso. Also das ist meine wieder Einstellung. Mhm. Ja.
Herr Domherr, möchten Sie noch mal was zu
ja,
sagen?
Ja, die Darstellung des Heiligen Geistes durch die Taube, die ist eigentlich in der biblisch begründet, insofern als bei der Erzählung von der Taufe Jesu durch Johannes den Täufer. Dort heißt es eben, dass der Heilige Geist auf ihn in Gestalt einer Taube herabgekommen ist. Die Taube ist in dem Sinne wirklich sinnbildlich zu verstehen, weil eben der Heilige Geist, den man kann man eigentlich nicht darstellen, so, weil er eben Geist ist. Dann gibt es tatsächlich, also eben die Heiligen, die haben gelebt, das waren Menschen, die eben, wo sie dann auch gewesen sind, eben gelebt haben und gestorben sind und die aber eben ihren Glauben bezeugt haben und in denen eben Gott Großes gewirkt hat. Und in gewisser Hinsicht korrigiert sich schon die Auffassung, oder sagen wir so, ergänzt sich die Auffassung Gottes als reiner Geist dadurch, dass eben wir glauben, wegen der Auferstehung Jesu Christi, an die Auferstehung der Toten, an die Auferstehung des Fleisches, wie das Glaubensbekenntnis früher übersetzt wurde. Also wir glauben an eine, ich sage jetzt einmal, heile neue Schöpfung. Und alle Bilder der Offenbarung des Johannes zum Beispiel schildern das ja entweder als das himmlische Jerusalem oder als ja das also oder als paradiesischen Garten oder so etwas. Und wenn wir ja daran glauben, dass wir eben leiblich einmal auferstehen werden, dann gibt es, sage ich einmal, eben eine neue Schöpfung, in der wir auch Christus, der leiblich auferstanden ist, in den Himmel aufgefahren ist, die Mutter Gottes, die leiblich in den Himmel aufgenommen wurde. Es gibt da eine sinnlich wahrnehmbare Gegenwart Gottes in der Ewigkeit und unbeschadet dessen, dass Gott das alles noch einmal übersteigt und dass Gott als solcher nicht mehr vorstellbar und darstellbar ist.
Das kann man ja dann auch lesen, wo es dann heißt, dann werden wir ihn schauen von Angesicht zu Angesicht, oder?
Genau.
Mhm. Gut, danke. Ich glaube, es gibt da noch ja, viele, die vielleicht sich noch mit einbringen wollen, aber wir sind ans Ende der Sendezeit angekommen. Die Bilder haben jetzt doch viel Wirbel verbreitet. Gut, danke für Ihr Interesse, dass Sie sich mit eingebracht haben. Liebe Zuhörer, alle, die diese Sendung noch einmal hören wollen, Sie können auch einen Mitschnitt als CD bestellen bei unserem CD-Dienst unter der Nummer 0700 75 25 75 20 ab morgen um 9 können Sie Bestellungen durchgeben oder Sie können auch einfach schreiben an Radio Horeb CD-Dienst Postfach 1165 in 87501 Immenstadt. Für diejenigen, die Internetzugang haben, die können auch sofort heute Abend schon bestellen unter www.horeb.org. Herr Domherr, Ihnen Dankeschön für die Auslegungen, für die Erklärungen.
Danke auch.
Dürfen wir Sie um den Segen noch bitten, ja, zum Abschluss.
Der Herr sei mit euch.
Und mit deinem Geiste.
Gepriesen sei der Vater, der sich in seinem Sohn geoffenbart hat. Gepriesen sei der Sohn, der Mensch geworden ist und unser Leben geteilt hat. Gepriesen sei der Heilige Geist, der uns Gott entdecken lässt. So segne euch der dreieinige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.
Amen.
Maria mit dem Kinde lieb.
Uns allen deinen Segen geb. Amen. Danke und alles Gute Ihnen. Auf Wiederhören.
Danke Ihnen auch. Auf Wiederhören.
Einen schönen und gesegneten Abend wünscht Ihnen Marion Kuhl.